Also wenn mir meine Klavierlehrerin in meiner ersten Stunde an der Musikschule damals gesagt hätte, ich solle genau das hier erstmal eine halbe Stunde lang machen, also einfach nur stoisch im Takt das A drücken und eventuell, wenn ich denn bereit bin, irgendwann mal dann ganz crazy vielleicht das B dazu nehmen, ich glaube, ich wäre direkt auf Trommel umgestiegen oder gleich Badminton. Aber genau so hat sich mein heutiger Gast diesem schönen Instrument Klavier genähert. Und was soll ich sagen? Ich bin nicht die Virtuosin von uns beiden geworden. Für diese Ausgabe Ruhestörung habe ich mich mit dem ziemlich erfolgreichen Pianisten und Produzenten Martin Kohlstedt unterhalten und freue mich sehr, ihn euch heute mal etwas genauer vorzustellen. Und damit erstmal ein warmes Willkommen miteinander zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung, dem Podcast vom Reeperbahn Festival und bei DFM, den ihr natürlich unbedingt abonnieren und kommentieren solltet, so euch denn gefällt, was ihr hört. Ich bin jedenfalls Leonie Möhring und das hier Musik zur Einstimmung von Martin Kohlstedt. Der Auszug eines Stückes aus dem 2014 erschienenen Album Nacht. Und genau diese Platte war es, glaube ich, auch, die mich damals erstmalig bei dem Namen Martin Kohlstedt hat aufhorchen lassen. Denn ein Jahr später stand ich dann auch schon in der Berghain-Kantine in Berlin bei einem seiner ausverkauften Konzerte, mit meiner liebsten Mutter wohlbemerkt, und wollte das, was der damals 27-jährige Thüringer da an den Tasten zaubert, auch mal live erleben. Dieses Konzert war, ich weiß nicht richtig, wie ich es euch beschreiben soll. Vielleicht ist das richtige Wort fesselnd. Denn der Gute hat sich da nicht, wie es einem die klischeehaften Bilder gern vors geistige Auge zerren, wenn sie Klaviermusik hören, in einem schwarzen Frack oder doch zumindest schwarzen Rollkragenpullover an einen dieser imposanten, staubkörnchenfreien Flügel gesetzt und huldvoll sein Werk, fein aneinander geknüpft, zum Besten gegeben, sondern da ziemlich die Bühne zerlegt, metaphorisch gesprochen. Da wurden den wohltemperierten Klängen druckvoll elektronische Ebenen hinzugefügt, Loops über Loops so spannungsvoll aufeinander getürmt, bis der komplette Song in sich zu implodieren drohte und fast schon dergestalt maßlos sich in Rage improvisiert, dass die bekannten Songstrukturen der Platte in einem wilden, unzähmbaren Sog in ihrer Einzelteile zerstoben. Und Martin saß oder vielmehr stand oder ja wippte stets zwischen diesen beiden Zuständen in der Mitte umher, umringt von elektronischen und analogen Tasteninstrumenten, die er, man muss schon sagen, ein bisschen einem Wahnsinnigen gleich spielte und bediente. Ich weiß noch, meine Mutter, die ja nur die puristischen Klavierstücke kannte, war zugegeben etwas geschockt, führt aber dieses Konzert dennoch im Ranking ihrer denkwürdigsten auf. Doch wie kam er überhaupt dahin? Nun, wie ich schon andeutete, angefangen hat alles mit dem repetitiven Drücken mehrerer Tasten auf einem verstimmten Klavier zum Takt einer Uhr im elterlichen Wohnzimmer. Da war Martin Kohlstedt so um die 12 Jahre alt, also lange raus aus dem vermeintlichen Wunderkindalter. Wobei es eh fraglich gewesen wäre, ob diese Art von musischem Talent in dem ländlichen Umfeld, in dem er aufwuchs, irgendwie ernst genommen worden wäre. Aber mal ehrlich, gerade da, ja, in der Mitte Deutschland, Landkreis Eisfeld, wurde nicht da auch mit einer gewissen argwöhnischen Verwunderung auf einen Jungen geschaut, der plötzlich vor dem Klavier steht und mantraartig auf dem A beispielsweise rumdrückt? Also, ich könnte schon verstehen, wenn man da als Eltern daneben steht und denkt, okay, was ist denn mit unserem Jungen los?
Ja, so ein Stück weit gebe ich dir da recht. Also das hat schon sicherlich das ein oder andere Fragezeichen erzeugt, wie das begonnen hat. Aber wenn ich ehrlich bin, ich meine 12 oder 11 oder irgendwo da war bei mir das Alter, wo ich angefangen habe, überhaupt selbstständig zu denken. Natürlich war man in der Zeit noch null reflektiert. Und es war auch ganz gut so, dass man da saß und hat, dass das Unterbewusstsein hat eigentlich den Takt festgelegt. Dieses Drücken von dem A war eigentlich eine, würde ich heute mit einer inneren Uhr vergleichen oder einer Sehnsucht, dass die Dinge ruhiger und einfacher laufen. Ich habe sehr, sehr kindliche Melodien im Zweifinger-Suchsystem da zusammengespielt und wollte halt auf dem ganzen Druck, der nun mal auf so einem 12-Jährigen auf dem Dorf, der irgendwie noch Sportler ist und Trainer und Eltern und mach was Vernünftiges und so, na klar, also man als introvertierter Mensch hat man sich dann, also auch wenn das natürlich nicht so wirkte, zu der Zeit war ich sogar eher Pausenclown, aber die meisten Pausenclowns haben dann eher so einen schützen damit so ein bisschen das Innere, und ich habe das nur am Klavier in den 1-2 Stunden, bevor eigentlich meine Eltern von der Arbeit zurückkamen, genutzt. Also ich habe das gar nicht so auf Menschen losgelassen. Da hatte ich immer das Gefühl, ich würde jemandem vorspielen, und da hat die falsche Gehirnhälfte eigentlich agiert. Aber bevor jemand zu Hause war, dieser kurze Moment, wo das Haus mir gehörte mit diesem verstimmten Klavier, das war ein Reaktor, in dem ich niemandem gerecht werden muss. Und das war auch nicht so. Ich habe dann diese Vorderwand aus dem Klavier ausgebaut und konnte dann mich ganz, ganz weit hineinlehnen. Das ist der Grund, warum ich auch immer noch so krumm sitze, weil ich mit dem Ohr halt so nah wie möglich an diese Saiten ran wollte und auch heute noch das Klavier so aufnehme. Und das muss man erstmal verstehen, was man da eigentlich wollte. Man hat dann auch Unterricht dazu bezogen, aber der hat auch nicht nur Gutes bewirkt. Ne? Man hat dann irgendwie angefangen, auf einmal die Sachen aus dem Kontext zu betrachten oder sich selbst irgendwie. Und auf einmal kam da auch ganz schnell so ein, und du hast es eben erlebt, man hat ein klassisches Konzert erwartet. Man erwartet von jemandem am Klavier immer eine Fähigkeit. Es gibt immer noch so einen Restgenie, was mit diesem Instrument einhergeht. Eine Begabung oder irgendwas dergleichen. Und das baut natürlich einen enormen Druck auf, der dieses kindliche Herangehen sofort zermürben kann.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Beim Etüdenlernen entwickelt man ja jetzt auch nicht unbedingt seinen intuitiven, freigeistigen Spielsinn weiter. Klar, dass ihm das dann folglich auch ein Stück weit widerstrebte. Gerade, da er ja eben nicht mit 5 den Flohwalzer gelernt hatte, sondern sich eben auf diese ganz andere Art dem Instrument näherte. Gab es denn aber vielleicht trotzdem auch mal Momente, in denen er dann, was weiß ich, bei Tante Annelieses 40. Geburtstag auch mal My Baby Just Cares For Me oder für Elise eben aufgespielt hat?
Ja, auf jeden Fall. Das Schöne ist, man konnte dem auch ein Stück weit entsprechen. Der Pausenclown konnte dann auch auf der anderen Seite einfach so die Klassiker wiedergeben. Und ich habe dann auch angefangen, als junger Spund in irgendwelchen Hotelfoyers so die schönsten Filmmelodien zusammen zu mixen. Und klar, es heißt auch nicht, dass das sozusagen einen unbedingten Gegenspieler sein muss. Es war auch dann irgendwann wichtig, sich mit Latin zu beschäftigen und Popsongs zu schreiben. Ich hatte 8 Bandprojekte dann während des Studiums. Ich habe es in alle Himmelsrichtungen versucht, mich selbst zu finden. Und das ist total spannend, dass dieses also diese Art oder die Herangehensweise, wie sie am Anfang war, sich nicht weiter aufdringen wollte. Also ich habe zwar die Klavierfähigkeit dann entwickelt und immer mehr verschiedene Sachen gespielt und mehr Einflüsse zugelassen, aber dieses ursprüngliche Spielen und so weiter, das sollte nie bearbeitet werden, das sollte nie beeinflusst werden. Und das hat man dann irgendwann wieder freigelegt ab dem 25. Lebensjahr, aber erst als man bemerkte, okay, du stehst hier gerade beim Bundesvision Song Contest für Thüringen und spielst ein Playback-Tamburin, irgendwas ist schiefgelaufen. Also irgendwo musste ich zurück zu diesem Ort, den ich mir eigentlich einst kreiert hatte, wo genau dieser Austausch stattfinden musste mit mir. Und ja, dann gab es einen radikalen Schnitt, der das wieder erlauben sollte.
Aber bis es zu diesem Schnitt kommen konnte, ist erstmal einiges passiert. Martin machte seinen Klavier-Oberstufenabschluss und Abitur und studierte dann aber nicht Musik, sondern Medien, Kunst und Gestaltung an der Bauhaus-Universität in Weimar. Vielleicht auch, weil der Wunsch danach, sich vollständig, eben fortan auch beruflich dem Musizieren zu widmen, damals in diesem Umfeld der Erklärung gleichgekommen wäre, ab sofort Astronaut werden zu wollen. Dort beschäftigte er sich jedenfalls viel mit Science Fiction Menschen und Robotern und wirkte, wie er eben schon selbst andeutete, in verschiedenen Musikprojekten mit. Er ist zu diesem Zeitpunkt, wie vermutlich alle mit Anfang 20, einfach schlichtweg auf der Suche. Was hat er aber auf diesem Weg denn genau entdeckt? Beziehungsweise wie kann es sein, dass das, was ihm ja offensichtlich schon so früh am Herzen und stets zu Füßen lag, das Klavierspiel, erst ja so viel später wieder in den Fokus gerückt ist?
Ja, ich glaube, dass das halt, was jeden so ein bisschen betrifft in der Selbstsuche, ist, dass man das Außen, glaube ich, eine große Weile fehlinterpretiert. Und ich habe mich sehr früh in so Coolness-Sehnsüchte hineinbegeben, habe sehr früh mit Hip-Hop begonnen, sehr früh beim Studium dann angefangen, meine Kapuze genau auf die Hälfte meines Kopfs aufzusetzen und zu Beats zu nicken und krass Reggae und mit DJs zusammengearbeitet, elektronische Crews. Wir waren auf einmal im Trau Amsterdam, haben so elektronische Jazz und Tanz. Also genau, man hat sich eigentlich so komplett mit dem Außen vollgepumpt und hat irgendwie eine Person gefördert an einem, die das Innen eigentlich immer weiter verbaut hat. Das muss man dann irgendwie auch irgendwie zugeben. Diese ganzen Sachen haben mir wahnsinnig viel gebracht. Ich habe die tollsten Musiker kennengelernt, die besten Freunde kennengelernt und alles, was damit einhergeht. Aber diese Suche war quasi immer weiter im Außen, obwohl ich hätte weiter nach innen bohren müssen. Ich habe dann wirklich große Pop-Projekte gemacht, große Pop-Alben geschrieben. Auf einmal ging es um Radioformate und da darf keine Pause rein, weil sonst können wir das in dem Radio nicht spielen und so weiter und so fort. Und ich merkte, dass ich eigentlich die ganzen Freiheiten, die ich ersehnt habe, immer weiter mit Konstrukten verbaut habe, dass die von Stücklängen, Formaten, Terminen und wie Musik zu funktionieren hat und habe mir eigentlich einen riesigen Gegenspieler aufgebaut, der dann irgendwann so mächtig wurde, dass irgendwie wahrscheinlich dieses innere Kind, von dem ich eben gesprochen habe, so ein bisschen kurz gekommen ist, ohne jetzt esoterisch zu werden. Und das war, der Kontrast hat sich dann so weit aufgewaltet, dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, ich muss zurück zum eigentlichen Ursprung von zur Musik, weil das alles ist zu menschlich geworden, zu konstruiert, zu sehr für andere.
Sich selbst zum Kern, dem Klavier. Wie hier auf seinem im letzten Jahr erschienenen Album Flur. Das war ein Auszug aus dem wunderbaren Opener Loon. Und es ist kein Wunder jedenfalls, wie ich finde, wenn man Martin so zuhört, dass er seine Musik genauso macht, wie er es tut. Als modulare Komposition könnte man seine Stücke beschreiben, denn sie leben davon, sich einem stetigen Wandel zu unterziehen, re- oder dekonstruiert und wieder aufgebaut zu werden, fragmentarisch neu arrangiert und ja, je nach Situation, Publikum und Stimmung dann wieder improvisierend aufzutauchen. Nichts scheint hier statisch oder unantastbar zu sein. Aber natürlich gibt es bei all dieser Fluidität auch immer wieder Ausgangs- oder Fixpunkte. Sonst, ja, würde es ja auch nur schwerlich Platten von ihm geben können, nicht wahr? Sein erstes Soloalbum erschien 2013 und trägt den Namen Tag. Und jedes Stück, so heißt es auf seiner Seite, ist einem bedeutungsvollen Ereignis seines Lebens gewidmet. Den von ihm bereits angesprochenen harten Schnitt nach all dieser Experimentiererei und die intensive Zuwendung auf das Klavier erkennt man hier auf jeden Fall ganz deutlich, finde ich. Auszug aus dem Mittelstück der Platte, Flieh. So, und dann kam irgendwann aber doch wieder eine weitere Komponente in seinen intimen Dialog mit sich und dem Klavier dazu, die Elektronik. Und die hat plötzlich alles wieder auf den Kopf und in Frage gestellt. Wie kam es denn dazu?
Das ist so ähnlich, als würde ich jeden Tag das gleiche Interview führen. Irgendwann kommt man in eine Art Floskelschleife, die nicht mehr aus dem echten Gefühl herauskommt. Das heißt, ich würde zwar für alles eine Antwort haben und das Gleiche ist mir dann irgendwann am Klavier passiert. Also meine Argumente haben sich wie eine Schrebergartensiedlung irgendwie nicht mehr entwickelt und auch überhaupt gar keine andere Meinung mehr zugelassen. Also fast eine Art Intoleranz gegenüber allem anderen. Also das Piano hat sich da sehr gefestigt in seiner Argumentation. Und wie jeder Anfang 20-Jährige glaubt, er hätte das Leben begriffen, habe ich das auch eine Weile durchverteidigt. Und das erste elektronische Instrument, der erste Synthesizer, den ich zu der Zeit auch noch für Industrielärm gehalten habe und irgendwie überheblich als Dorfi verurteilt habe, habe ich dann irgendwann diesen einen Abend gehabt und habe mit diesem völlig weit gegenüberliegenden Argument, nämlich diesen Synthesizer, einen großen Bass oder White Noise und so weiter, ein Argument gehabt gegen mein Klavierspiel. Nicht nur im Frequenzbereich, sondern da war auf jeden Fall eine Diskussion offen. Da musste, damit die zusammenkommen, musste etwas passieren. Und das habe ich die ganze Nacht getan und habe dann quasi die Dinge versucht, miteinander zu verbinden, zu vermitteln und habe gemerkt, dass das sich gegenseitig eher ernährt, als dass es sich gegenseitig zerstört. Es kann auch zerstören, wenn es möchte, aber je nachdem, wie es behandelt wird. Und dann habe ich gemerkt, dass die Elektronik eher diesen Moment verkörpert. Auf einmal konntest du schreien, laut aufdrehen. Es hatte sowas Unendliches. Du konntest auf einmal eine 2500-Mann-Elbphilharmonie füllen, aber du konntest auch wieder in dieses Wohnzimmer zurück, wo 40 Leute in einem Schneidersitz drumherum sitzen. Auf einmal waren diese Skalierungen und Dimensionen möglich und ich habe tatsächlich mich mit der Elektronik wieder aufgebrochen zu der Zeit und habe dann so ein bisschen gemerkt, dass man noch am Anfang steht und das ist das war ein sehr, sehr wichtiger Moment.
Und wenn man dann einem solchen Aufbrechen in einer Konzertsituation beiwohnt, sieht, wie er sich tatsächlich improvisiert, sukzessive ein Stück zusammenwebt, wie er suchend seine Instrumente fokussiert und man diese Wucht spürt, die da in diesen Live-Momenten Martin Kohlschnitt erfasst, mitnimmt oder ja auch gar nicht nur so passiv ihm widerfährt, sondern auch von ihm direkt ausgeht, da frage ich mich ernsthaft, wie er das auf einer Tour Tag um Tag aushält. Also wird es einem nicht dann auch irgendwann mal zu viel? Ich meine, stellt euch doch mal vor, ihr würdet, sagen wir 3 Wochen lang, fast Tag für Tag auf einer Bühne fremden Leuten erzählen, wer ihr seid. Also nicht nur euren Werdegang, euren Lebenslauf runterrattern, sondern wirklich berichten, wer ihr seid, was ihr fühlt oder gefühlt habt, was eure glücklichsten oder auch schmerzlichsten Höhe- und Tiefpunkte bisher waren und wie alles miteinander zusammenhängt und das alles auch wirklich selbst immer wieder durchleben. Also dem muss man sich ja überhaupt erstmal für sich stellen, was schon ein riesiges Problem für viele ist. Aber das dann auch noch vor Publikum? Wie hält Martin das denn durch? Oder macht er da auch mal, einfach gesprochen, bei der einen oder anderen Veranstaltung halblang?
An sich muss ich dir recht geben. Ich bin nach einem Tourtag, kann man mich eigentlich nur noch hinlegen. Das stimmt. Also man arbeitet den ganzen Tag für diese 1,5 Stunden, in denen man sich da offenbart. Ich gebe dir natürlich trotzdem auch recht, dass es Tage gibt oder dass es Tage geben muss, in dem die Tagesform bestimmt, wie weit diese Tür aufgeht. Da kann die Improvisation, die sonst, weiß ich nicht, bei 80-20 liegt, irgendwie auf einmal zu einem 50-50 werden, weil man sich zum Beispiel in eine Floskel rettet, in ein Stück, wie ich es kenne, Sicherheiten birgt, weil man gerade irgendwie nicht mutig genug ist, über eine gewisse Hürde drüber zu gehen. Und wenn es dann aber passiert und man versucht sozusagen Peaks zu erreichen, um das aufzubrechen, dann muss man das Scheitern mit reinrechnen. Und als ich anfing, das laut zu kommunizieren, dass die Stücke auch einfach angehalten werden können und dass man einfach mitten in so einer Philharmonie Harmonie, was einfach bis dato noch nicht erlaubt war, einfach mitten im Stück anhalten kann und sagen kann, nee, das ist irgendwie die falsche Richtung, dann hat das zwar einen wahnsinnig irren Einatmer bei allen erzeugt, aber irgendwie auch eine Erleichterung. Und als ich gemerkt habe, dass das den Gegenüber fast noch mehr anspricht, dass ich mit dieser Schwäche auch mal irgendwie rauskam, habe ich das fast wie eine Art Therapeut, habe ich das fast therapeutisch zweckentfremdet für mich, dass ich das darf und dass ich irgendwie alles darf und dass immer mehr Menschen ihr Vertrauen da reingeben, weil sie nicht Fan von irgendeiner krassen Genie-Piano-Musik sind, sondern auch tatsächlich von dem, der es macht und der Herangehensweise.
Auf dem Album entsteht sozusagen ein sicherer Ort für alle, die sich von seiner Musik angesprochen und sich daran wohlfühlen. Und auf der Bühne geht es dann raus aus der Komfortzone, raus aus dem rein künstlerischen, musikalischen Aspekt und auch hin einfach mal zum Menschlichen, zum Scheitern. Aber das muss tatsächlich schon auch wirklich ein irrer Moment sein, wenn sich da in einer dieser fancy Philharmonien etwas Klangliches zusammenbraut, alle erwartungsvoll auf den Musiker blicken und der dann schlagartig auf der Bühne stoppt und verkündet, nee, sorry, aber da habe ich mich jetzt verrannt. Naja, nun spielt Martin Kulstedt aber nicht nur da, sondern auch auf Festivals, in denen das Publikum barfuß und mit Glitzer im Gesicht gerade vom Raven kommt oder auch mal in kleinen Clubs, Dächern in St. Petersburg oder auch mal einem Planetarium. Da hat er 2017 zum Beispiel im Rahmen des Reeperbahn-Festivals ein audiovisuelles Konzert gegeben. Was waren denn aber vielleicht ein paar seiner eindrücklichsten Konzerterfahrungen, wenn man das überhaupt sagen kann?
Am schönsten zu erklären ist es, dass natürlich zum Beispiel gewisse Konzerte manche Bedeutungsebenen oder so Kapitel drin am Leben waren. Nehmen wir die Elbphilharmonie, das ist der große Emanzipationsakt gewesen vor einem selbst, wo mal das ganze Dorf da saß und hat endlich verstanden, dass der Junge nicht nur ein schwarzes Schaf oder nicht nur Blödsinn erzählt, sondern der hat das tatsächlich ernst gemeint, was er da gesagt hat. Und das war, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Moment für mich, vor allem, weil da kurz zuvor auch meine Mutter verstorben war. Das war ein ganz, ganz wichtiger, also ein ganz, ganz großer Zenit, wo einfach an dem Tag einfach mal wieder Glück möglich war. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon irre. Dann gab es natürlich andere große Konzerte, die Leishalle, bleiben wir weiter in Hamburg, die Leishalle zusammen mit dem 70-köpfigen Gewandhauschor auch ausverkauft und zusammen mit diesem Chor da das allererste Mal so frei zu walten und Improvisation zu versuchen und auf einmal hinter sich eine ganze Armee zu haben, die das Argument unterstützt. Und so stark war ich zum Beispiel noch nie in meinen Aussagen, dass halt dann, ich habe mich ja fast unbesiegbar gefühlt für manche Momente auf der Bühne. Und gleichzeitig, und da will ich eigentlich drauf hinaus, sind es manchmal so kleine Schalter. Vielleicht bleiben wir einfach in Hamburg. Nämlich das erste Konzert, was ich je gespielt habe in Hamburg, war in der Astra-Stube. 40-Mann-Club an so einer Kreuzung. Es riecht nach Rauch und Bier. Und es war die Zeit, in der diese Schanzenviertel Demonstrationen waren. Mit Klobürsten wurde auf Polizisten eingeschlagen und es sind Rauch- und Blendgranaten geflogen und ich habe auf einmal ein Konzert gespielt in der Astra-Stube und hatte ein großes Schaufenster und auf einmal hat sich das ganze Publikum umgedreht, weil da so ein paar Molotow-Cocktails geflogen sind und wir haben rausgeschaut auf diese Straße, in diese andere Welt, wo sich die Leute aufs Gesicht gehauen haben und ich habe dazu so eine völlig sphärische Filmmusik gespielt und alles wirkte wie eine Zeitlupe. Keiner hat mehr auf die Bühne geguckt, was ich auch perfekt fand. Also ich habe auch rausgeschaut und man hat halt zu diesen Momenten, die da stattfanden, eine absolute isolierte Welt geschaffen, in der Frieden herrschte und irgendwie man hatte so eine, man war so außen vor. Und das sind natürlich Momente, die prägen sich auf ewig ein und die werde ich auch all meinen Enkeln aufzwingen, wenn der Tag kommt und sie wahnsinnig genervt sind. Thank you.
Eine Szene, die man sich, denke ich, wirklich sehr bildhaft vor Augen führen kann, wie Martin da in der Astra-Stube dem dystopischen Szenario mit Musik wie dieser hier den Soundtrack verlieh. Aber wenn er in so unterschiedlichen Räumlichkeiten und Umgebungen spielt, verändert sich da auch seine eigene Spielweise, da er nun, wie wir alle mitbekommen haben, eben nicht in Anführungszeichen einfach seine Stücke runterrattert, sondern jedes Mal völlig variiert und die Bausteine neu zusammensetzt und arrangiert. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da auch das Setting einen Einfluss auf ihn nimmt. Traut man sich denn zum Beispiel überhaupt in den klassischen, gediegeneren, vermeintlich hochkulturellen Hallen besonders experimentell zu sein und die konventionelle, Perfektion erwartende Aura ein bisschen, ja, mit Füßen zu treten? Und wie wird dann von der Publikumseite aus darauf reagiert?
Vor allem in den klassischen Hallen, vor allem in sakralen Bauten wie Kirchen und so weiter, wo man einfach nicht erwartet, dass jetzt diese oder wo, dass diese Perfektion zu bröckeln beginnt oder irgendwas dergleichen. Gerade da habe ich gemerkt, dass ich da toben will und habe gemerkt, dass da meine Pubertät scheinbar noch nicht ganz zu Ende ist und ich schon die Grenzen ausloten muss von so einem Raum, von so einem Moment und von dem, was man gerade für richtig hält ja, und das Vertrauen kam von den Menschen dazu, dass sie eigentlich diese Momente toller fanden als die konstruierte Musik dazwischen.
Das Interessante für jemanden, der so etwas miterlebt, kann ich mir vorstellen, ist ja auch, dass man seine eigene Herangehensweise an Kunst auch mal hinterfragt und merkt, dass die, die da auf der Bühne stehen, keine schlichten DienstleisterInnen sind, die unsere Erwartungen zu erfüllen haben. Nun ja, jetzt habt ihr auf jeden Fall ja mal eine gute Vorstellung davon bekommen, wie unkonventionell Martin an sein Schaffen rangeht, ne? Und nun aber die Frage, das ist für einen Solokünstler ja alles problemfrei machbar, aber könnt ihr euch vorstellen, dass das auch mit anderen funktioniert? Dass er mit etwa 25 anderen MusikerInnen zusammen auf der Bühne stehen kann? Tja, ich hatte da auch meine Zweifel, wie das gehen soll bei der ganzen Improvisation. Ist aber mehr oder weniger wirklich so geschehen. Denn Martin hat, wie er es eben schon andeutete, vor ein paar Jahren zu seinem Album Ströme gemeinsame Sache mit dem Leipziger Gewandhauschor unter der Leitung von Gregor Meyer gemacht. Ausgerechnet mit einem Chor, der jetzt sicher nicht gewöhnt ist, bestimmte Parts einzustudieren, aber nicht zu wissen, wann und wie die dann eigentlich zum Einsatz kommen. Aber da sind wir wieder beim Diskurs. Natürlich verlief der am Anfang noch chaotisch, aber da alle gewillt waren, sich aufeinander einzulassen, hat dieser letztlich stattgefunden und ein, ja, wahnsinnig tolles und berührendes Ergebnis hervorgebracht, wie man im Netz noch sehen oder hier hören kann. Aus diesem Album und eigentlich auch von seinen anderen Platten gibt es im Übrigen auch mehrere Reworks zu hören, bei denen sich MusikerInnen wie Douglas Dare, Edna oder Hundreds um Martins Stücke bemüht haben. Die sogenannte Neoklassik, zu der auch Martin Kohlschütt gezählt wird, ist also dem Pop-Universum bzw. anderen musikalischen Umlaufbahnen nicht verschlossen. Aber wie findet er denn diesen Begriff eigentlich selbst? Und wie steht er zu der ewigen, immer noch zum Teil andauernden Unterscheidung zwischen E, also ernster, und U, Unterhaltungsmusik, mittels der sich ja vor allem die Klassik wacker auf ihrem elitären Podest hält? Ich meine, Martin oder auch Kollege Nils Fraben werden in der Presse ja nicht selten schon als die neuen Meister gehandelt. Was sagt er dazu?
Mir waren die Redaktionen da, um ehrlich zu sein, zu vorschnell in der Beurteilung von dem, was es ist und was es eigentlich alles sein kann. In dem Moment, wo man halt sofort aus einer Elite heraus sozusagen eine neue, offene, noch ganz fluide Richtung schafft und schon wieder versucht, die elitär zu machen, dadurch werden die Dinge fest, dadurch können sie sich schlechter verformen. Und das macht mir eine große Sorge dabei, dass ich in vielen Interviews sitze Klasse werde als Next Mozart angekündigt und muss eigentlich 15 Minuten dafür arbeiten, dass die Augenhöhe wiederhergestellt ist. Und das bringt mir natürlich genauso wenig in großen klassischen Sälen und so weiter oder im Ausland sozusagen als der deutsche Komponist in seiner Seriousness da mit der Limousine hingefahren zu werden, wenn ich nichts anderes will, als einen sicheren Platz haben, an dem ich mich entfalten kann. Und das dauert mitunter länger. Und deswegen versuche ich über genau solche Podcast-Formate oder was auch immer damit einhergeht, das Thema aufzuweichen. Ich versuche schon noch der 12-jährige Junge ein Stück weit zu bleiben, der einfach das Klavier zum Klimpern oder zum Dudeln, ja, was halt so negativ konnotiert wird. Aber die Klassik war auch so. Die Klassik war Ende des 17. Jahrhunderts am Sonntagnachmittag auch von Improvisation und Fantasien gefüllt und in Kammermusik hat man da sich gegenseitig Sachen vorvariiert und laufen lassen. Und dann gab es auch Chopin und Satie, die furchtbar verschrien waren in der Zeit, weil sie einfach sich eingängigerer Muster bedient haben. Und natürlich gibt es auch dann Philipp Glass und Minimalismus, aber ich weiß nicht, ob immer alles sofort diesen Meistertitel bekommen muss, denn das erhöht den Druck, das auszuführen.
Ja, und wie er es schon selber deutlich machte, auch die Distanz, die Unerreichbarkeit, die nicht selten denen, die auf diese mitunter künstlich aufgebauschten Überhöhungen keinen Bock haben, einfach den Zugang verbaut. Und Zugang ist ein gutes Stichwort. Was ist denn Martins Zugang zur Musik gewesen? Also der Moment, an dem er vielleicht selbst dachte, wow, das kann Musik also auch, außer nebenbei im Auto dudeln?
Ich bin natürlich zwischen Landeswelle Thüringen aufgewachsen und Antenne Thüringen und dem Mainstream. Und mein Paps hat Phil Collins Schlagzeug-Solos auf dem Lenkrad laut gemacht und ich fand Axel F. cool und also einfach so diese Kindheitsmusik. Und irgendwann, es war wie ein Versehen, das Internet ging auf und auf einmal gab es E-Mule und solche Geschichten, dass man über 5 Tage eine kleine MP3 runterladen konnte. Und versehentlich sind meinem Bruder und mir da Sigur Rós und The Album Leaf irgendwie mit hineingekommen, aber unbetitelt damals. Also ich habe quasi, da stand Titel 01 WMV und auf einmal höre ich, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, Flug Fjällsarin, glaube ich, von Sigur Rós und ich weiß noch, dass mein Bruder und ich an diesem Rechner saßen und wir haben nicht ein Wort gesagt. Das waren einfach Klänge aus einer anderen Welt, die irgendwie nach breiten Worbes in den Wald gekommen sind über die verrückte neue Erfindung Internet. Und das war tatsächlich ein wahnsinniges Erlebnis. Und The Light von The Album Leaf, von diesem Album Into the Blue Again, das war dann später. Da war ich dann schon ein bisschen älter, kam das auch noch so dazu.
Also nur, um das nochmal kurz klanglich zu bebildern. Das hier ist das erste Stück, von dem Martin sprach, von Sigur Rós. Und man traut sich gar nicht reinzusprechen. Das hier ist The Album Leaf. Bei The Album Leaf empfehle ich persönlich auch noch das Stück 2214. Das war einer der Songs, bei denen ich als eigentlich mit Grunge und Stoner infiltrierter Teenager gemerkt habe, dass es auch ohne Gesang und ohne schwere Gitarren zugehen kann. Was für eine Erkenntnis. Nun gibt es aber auch noch eine zweite Konstante neben der Musik, die sich durch Martins Leben zieht und die auch im weitesten Sinne mit Holz zu tun hat. Allerdings ist hier nicht das Piano gemeint, sondern die Klaviatur des Waldes. Sein Vater, Förster. Martin wächst als Waldkind auf, ist früh also mit der Natur in Kontakt, den er, wie mutmaßlich viele von uns, aber irgendwann ein wenig verliert. Doch die Sehnsucht nach ihr, nach dem großen Ganzen, das uns Menschen mal wieder etwas runterholt und in einen Kontext setzt, ist immer da. Und so ersteht er irgendwann mehrere Hektar Thüringer Wald und fasst für sich einen Entschluss.
Alles, was überschüssig ist, wird reinvestiert einfach in die Natur. Und so habe ich die Aktion ins Leben gerufen, dass jedes Ticket oder jede Karte, die gekauft wurde, und das war im Jahr 2019, im Jahr 2020 gepflanzt wird als ein Baum. Das ist natürlich ein irres Vorhaben gewesen. Corona hat das auch mehr als erschwert, weil man in keinerlei Personengruppe agieren konnte. Aber kurzum, ich wollte einen Wald pflanzen und nicht tatsächlich einfach irgendwie Geld auslagern, um in Brasilien wahrscheinlich viel günstiger viel mehr Bäume hochzuziehen. Ich wollte eigentlich diese Verantwortung wieder spüren und das eigentlich auch auf ihre schmerzliche Weise. Ich wollte wieder aus dem Fenster schauen und sagen, oh Mann, es hat jetzt 4 Wochen nicht geregnet, so, und das muss mir wehtun. Irgendwas stimmt da halt nicht. Und ich, in dem Moment, wo man diesen Naturbezug wieder erzwingt, weil es der eigene Garten ist und die eigene Waldfläche, und nicht nur, dass sie wahnsinnig viel kostet, sondern dass sie braucht so wie viel Pflege und Liebe von der Seite, um zu schauen, wie da was durchkommt und wie viele Feinde und wie alles miteinander funktioniert und dieses ganze Ökosystem. Also ich wollte mich zurückzwingen in diesen Bezug, um damit weiterzumachen. Und ich würde dieses Projekt natürlich gern weiter und weiter fortsetzen und als großes Dankeschön natürlich an alle, die dieser Sache vertrauen, wieder reinvestieren.
3000 Bäume wurden mittlerweile schon gepflanzt. Ich finde, das ist eine richtig gute Sache. Ich musste da auch sofort an den brasilianischen Fotograf Sebastião Salgado denken. Der hat ja einfach mal 2,5 Millionen Regenwaldbäume auf der Farm seiner Familie in Brasilien gepflanzt, woraufhin sich das lokale Klima von der voranschreitenden Versteppung erholen konnte. Alles beginnt im Kleinen. Man muss nur ins Tun kommen. Aber gerade das ist ja in letzter Zeit auch nicht so einfach. Was sind denn Martins Pläne für die kommenden Wochen, Monate?
Ja, ich fahre mit meinem Team den absoluten Überoptimismus, indem wir tatsächlich einfach sagen, wir glauben daran und wir haben ab September auch schon wieder kleine Indoor-Konzerte und alles, was mit wenigstens geplant, wenigstens angesetzt, weil man irgendwie ja die Sehnsucht spürt und in der Gesellschaft auch spürt, was es jetzt gerade auch alles braucht und man möchte das natürlich Entscheidungen antreiben und so. Und ich glaube, wenn man halt sich zurückzieht und jetzt im Klagen versinkt, dass das halt exponentiell bergab gehen könnte. Und deswegen fangen wir damit gar nicht erst an. Man versucht, sich neuen Konzepten zu nähern. Irgendwie der Bremen Club 100 ist da ein wahnsinniger Leuchtturm, irgendwie, die da so ja Corona-Konzepte liefern, die sowohl mit einer Streaming-Verbindung als auch mit Publikum arbeiten, aber auf neue Art und Weise und weiter versuchen, kreativ zu bleiben. Also natürlich, ich versuche hier und da schon präsent zu sein. Also ich habe eine ganze Liste an Auftritten auf der Website und ich tue einfach mal so, als würde ich daran tief und fest glauben, dass das stattfindet.
Ja, möge er recht behalten. Es wäre zu schön. Und damit, ihr Lieben, sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von Ruhestörung. Ich bedanke mich wie immer einerseits bei Martin natürlich für seine Zeit und das schöne Gespräch und andererseits bei euch fürs Dabeisein. Wenn euch gefallen hat, was ihr hört, dann wäre es wirklich wunderbar, wenn ihr euch die paar Sekunden Zeit nehmt, diesen Podcast hier zu abonnieren, zu kommentieren oder zu bewerten. Das gibt mir nicht nur ein gutes Gefühl, sondern auch ein wichtiges Feedback und unterstützt diesen Podcast. Und es verhilft auch den hier porträtierten tollen KünstlerInnen zu mehr Reichweite. Habt vielen Dank dafür und das letzte Wort vergebe ich an Martin und seinem Musiktipp für die nächsten ungewissen Tage. Ich bin Leonie Möhring und wir hören uns, so ihr denn mögt, in einer Woche wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.
Ich habe den Film Call Me By Your Name gesehen, ein wahnsinnig irrer Liebesfilm. Und Sufjan Stevens hat ja, sich da selbst übertroffen mit ja, Mystery of Love, einem, also, und das ist tatsächlich etwas, das trägt mich schon seit ein paar Monaten einfach. Der kann im Loop laufen, also für mich im Loop laufen. Das ist, wenn, dann machen wir das dann auch immer recht exzessiv hier. Ich wohne hier mit meiner Partnerin und dann wird das auch, ist das dann die Playlist dieser Song. Und dann geht das Heft. Ja, und das ist aber, ja, das verbirgt oder das birgt für mich so viel. Den kann ich irgendwie gerade grinsend mit glasigen Augen empfehlen.
Oh, to see without my eyes the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, a white noise, what an awful sound, fumbling by